Leitung. Und vor allem erinnere ich mich aber daran, dass wir sehr, sehr herzlich empfangen wurden, dass viele Geschwister uns gefragt haben, wer wir sind, wo wir herkommen und dass sie gesagt haben, sie würden sich so freuen, wenn wir in diese Gemeinde kommen würden. Und gleich vom ersten Sonntag an war uns klar, hey, das wird die Gemeinde sein, in der wir bleiben möchten, in der ich mein Praktikum machen möchte. Und so sind wir hier angekommen und wir haben uns wirklich sehr, sehr wohl gefühlt und wir haben echt schnell gemerkt, dass es nicht nur meine Praktikumsgemeinde ist und war, sondern dass es unser geistliches Zuhause geworden ist. Und für uns war das so besonders, weil das für uns auch die erste Gemeinde war, wo wir als Ehepaar dienen durften. Wir haben kurz davor geheiratet und es war so stark für uns, eine Gemeinde zu haben, wo wir beide dienen dürfen. Und dass nicht nur Markus der Mann von einer Bibelschülerin war, sondern dass wir beide als Ehepaar von Anfang an mit anpacken durften. Und wir sind wirklich sehr dankbar für das Vertrauen, das uns entgegengebracht wurde. Wir sind dankbar der Gemeindeleitung, dass wir von Anfang an so viel auch mittragen durften, mitleiten durften, mit Verantwortung übernehmen durften. Und wir haben echt gemerkt, dass ihr uns wahrgenommen habt, dass ihr Potenzial in uns gesehen habt und dass es euch wichtig war, uns zu helfen, dass wir uns entwickeln dürfen. Und dafür sind wir wirklich von Herzen dankbar. Für mich waren diese 4 Jahre die Zeit der vielen ersten Male. Ich weiß noch, als ich hier vorne stand und das erste Mal gepredigt habe, ich habe hier das erste Mal Gottesdienst geleitet, das erste Mal Kleingruppe gegründet. Ich habe hier so viel das erste Mal machen dürfen und ich durfte hier auch wirklich, wirklich gute Freundschaften machen und hoffe, dass die auch bestehen bleiben. Und auch wenn unser Weg hier heute zu Ende geht, sind wir uns zu 100% sicher, dass es Gottes Plan war, dass wir hier sind, dass diese letzten 4 Jahre eine Vorbereitung waren auf vieles, was noch vor uns liegt und dass die Zeit uns hier geprägt hat. Und ich denke so gerne an viele Erinnerungsmomente zurück. Ich habe mit Alexander und Marion und meinem Kommilitonen Manuel, manche kennen ihn noch, ein Zwischenpraktikum erleben dürfen im ersten Jahr. Das war so schön, das werde ich niemals vergessen. Ich erinnere mich so gern an Hauskreiswochenenden. Ich war insgesamt auf 4 Stück dabei. Es war so schön. An die Gemeindefreizeit, an Dreamteam-Partys und an ganz viele Konferenzen, wo wir auch als Leitungsteam waren. Und das war wirklich eine Zeit, die ich für immer in meinem Herzen behalten werde. Und nun hat Gott einen neuen Weg für uns vorbereitet und wir sind echt gespannt, wie es aussehen wird. Wir werden in den nächsten Wochen in den Süden umziehen und wir freuen uns auf die Zeit und somit gehen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und heute darf ich nochmal zu euch predigen und ich habe so überlegt, was so meine letzten Worte an euch sein sollen. Ich habe gedacht, ich will Ermutigerin sein natürlich, aber ich möchte auch Gott nochmal die Chance geben, dass er wirklich durch mich reden darf und wenn ihr eure Herzen aufmacht, glaube ich, wird diese Predigt auch Veränderung schenken dürfen. Ich habe mir überlegt, ich möchte heute mal wieder über das Alte Testament predigen. Und heute wird es über Jeremia gehen. Und bevor wir uns da genauer reinfuchsen, möchte ich uns so ein bisschen was über das Buch erzählen. Das Buch hat 52 Kapitel und über die Textüberlieferung wissen wir nicht so viel, aber klar ist, dass es bruchstückhaft zustande gekommen ist. Und somit, wenn man das Buch liest, stellt man mehr oder weniger schnell fest, dass das Buch chronologisch nicht so ganz nachvollziehbar ist. Und dass das Buch etwas komplex ist. Für strukturierte Menschen, für mich war es erstmal eine Herausforderung, das zu verstehen. Aber ein Glück gibt es viele Seiten, die einem so Bücher auch ein bisschen erklären. Und jetzt habe ich, glaube ich, ungefähr verstanden, wie das Buch aufgebaut ist. Das Buch handelt, wie man vielleicht ahnen kann, von Jeremia. Jeremia ist ein Prophet, der in Anatot aufgewachsen ist. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Jerusalem. Und sein Vater und wahrscheinlich auch die Väter seiner Väter waren alle schon Priester. Aber man weiß nicht, ob er selber auch die priesterliche Ausbildung genossen hat. Man weiß auf jeden Fall, dass er sehr, sehr jung war, als er berufen wurde. Um uns noch kurz so einen zeitlichen Abriss zu geben, man schätzt die Zeit auf 627 bis 587 vor Christus. Also es ist schon eine ganze Weile zurückliegend. Und Gott spricht zu Jeremia und Jeremia sagt selbst, Gott, ich bin so jung, was willst du eigentlich durch mich wirken? Und ich vermute, dass Jeremia keiner war, der so viel von sich selbst gehalten hat, der durch die Straßen gelaufen ist und gesagt hat, ich kann gut reden, ich will Priester werden und ich habe so richtig Freude daran, dem Volk mal zu sagen, was sie alles falsch machen. Und Gott beruft trotzdem Jeremia, weil Gott, wenn er einen Plan hat, dann setzt er den auch durch. Und in Jeremia 1, Vers 10 lesen wir einen Teil von den Worten, die Gott Jeremia aufs Herz legt. Und zwar lesen wir, von heute an hast du Macht über Völker und Königreiche. Reiße aus und zerstöre, vernichte und verheere, baue auf und pflanze an. Hey, was für eine Kombi. Vernichte und zerstöre, reiße aus, ja, und baue auf und pflanze an. So, und ich bin mir sicher, jeder von uns würde gern diesen zweiten Part machen, dieses Ermutigen, dieses Loben und sagen, hey, das macht ihr richtig spitze. Ich glaube, so kann man sich auch beliebt machen, wenn man gute Botschaft verkündet. Aber ich bin mir sicher, keiner von uns würde gern diesen anderen Part machen. Dieses Kritisieren, dieses Sagen, was die Menschen falsch machen. Vor allem, wenn die Menschen, die was falsch machen, ja denken, dass sie eigentlich alles richtig machen. Und ich bin froh, dass Jeremia gehorsam war. Und ich möchte euch noch so ein bisschen die Geschichte zusammenfassen, weil ich glaube, um die Situation zu verstehen, müssen wir uns auch mit der Geschichte des Volkes Israels auseinandersetzen. Vor ungefähr 3000 Jahren, ungefähr 1010 vor Christus, entstand das Königreich Israel. Das war das Volk der Hebräer, das Volk Gottes. Das war eine große Personalunion, geleitet von einem König. Und das Alte Testament, das ist voll davon, von den Geschichten, wie Gott mit seinem Volk unterwegs ist. Wir lesen in Mose und auch in den Chroniken ganz, ganz viel darüber, wie das Volk in Krisen kam und Gott sie immer wieder hindurchgeführt hat. Wir lesen von richtig, richtig krassen Wundern, die Gott getan hat, wie er das Meer geteilt hat, wie er mit Donnern und Blitzen gesprochen hat und wie er wirklich immer mit und für sein Volk war. Und trotzdem gab es auch im Königreich Israel Unstimmigkeiten, es gab Streit und so kam es dazu, dass 931 vor Christus dieses Königreich geteilt wurde. Ich habe euch eine Karte mitgebracht, da erkennt man es nur schemenhaft. Und es entstand das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem unter dem König Jerobeam und das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Sichem unter Jerobeam. Und diese beiden Reiche waren unterschiedlich, so unterschiedlich hätten sie gar nicht sein können. Das Einzige, was gemeinsam blieb, war die Stadt Jerusalem, denn dort war die Bundeslade platziert, das Heiligtum der 12 Stämme und das war so die einzige Gemeinsamkeit, die die beiden hatten. Ansonsten gab es zwischen den beiden auch Königen Krieg. Wir lesen in 1. Könige 14,30 und es war Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam alle ihre Tage. Und dieser Krieg bestand aber nicht nur alle ihre Tage, sondern diese Streitereien gingen auch die weiteren Generationen weiter. Und so kam es logischerweise dazu, dass das Reich ja jetzt nicht nur kleiner war, weil es zwei Reiche waren, sondern dass auch die Nachbarstaaten immer stärker wurden. Und so kam es, dass die Ägypter, die Babylonier, immer mehr Macht gewannen. Und 772 vor Christus fiel dann das Nordreich. Das Nordreich ist gefallen, die Oberschicht wurde deportiert und nur noch das Südreich gab es von dem damaligen Volk Israel, was übrig blieb. Und dann kam es einige Jahre später dazu, dass auch das Südreich in Gefahr stand. Der König Nebukadnezar, das war der König der Babyloner, stand kurz davor, auch das Reich niederzumachen und all die Oberen und Leiter abzuführen. Und genau in dieser Zeit wurde Jeremia berufen. Und seine Aufgabe war es, nicht einfach nur Mut zu machen, wie man sich's vielleicht wünschen würde und sagte, ja, Gott ist mit euch und er wird es schon alles lenken, habt keine Angst, er ist da. Nein, er hatte die Aufgabe, zurechtzuweisen. Denn das Volk hatte sich leider nicht mehr zu Gott stellen wollen. Gott war, wie gesagt, immer mit seinem Volk, aber die Leute von seinem Volk hatten irgendwann keinen Bock mehr auf ihn zu hören. Die haben lieber andere Dinge gemacht. Wir lesen davon, dass sie andere Götter angebetet haben, dass es soziale Ungerechtigkeit gab und dass sie ein Leben lebten, was nicht mehr am Bund orientiert war. Sie sind dem Bund Gottes nicht treu geblieben. Und bevor ich das noch weiter mit eigenen Worten erkläre, möchte ich lesen, was in Jeremia steht. Wir lesen in Kapitel 2, 5 bis 8. So spricht der Herr. Was hatten eure Vorfahren an mir auszusetzen, dass sie sich von mir entfernten? Sie sind bedeutungslosen Göttern nachgelaufen und sind dadurch bedeutungslos geworden. Sie fragen nicht mehr nach mir, da ich sie doch aus Ägypten geführt habe. Dabei habe ich sie sicher durch die Wüste geleitet, durch eine Wüste voller Abgründe, durch ein Land der Dürre und der Dunkelheit, durch das niemand zu wandern wagt und wo kein Mensch wohnt. Ich brachte euch in ein fruchtbares Land, damit ihr genießen solltet, was das Land Gutes hervorbringt. Aber kaum wart ihr dort angekommen, habt ihr mein Land geschändet und es zu einem Land gemacht, vor dem es mich ekelt. Eure Priester haben sich nicht für mich interessiert. Die Richter kannten mich überhaupt nicht. Die Führer des Volkes wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Und die Propheten haben im Namen Baals geweissagt und sind Götter nachgelaufen, die nicht in der Lage sind zu helfen. Wir lesen in Jeremia 2, Vers 32. Vergisst eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihr Hochzeitskleid? Nein, niemals. Mein Volk aber vergisst mich nun schon seit ewigen Zeiten. Oder auch Jeremia 14, Vers 17. Meine Augen fließen über vor Tränen, unaufhörlich Tag und Nacht. Denn die Jungfrau, die Tochter meines Volkes, ist unheilbar verwundet und völlig zerschlagen. Meine Augen fließen über von Tränen, Tag und Nacht. Diese Verse berühren mein Herz, denn es zeigt eine Seite Gottes, die mir nicht immer vor Augen ist. Eine Eigenschaft, die Eigenschaft der Trauer und der Enttäuschung, die mir nicht immer so klar ist. Gott ist allmächtig, er hat aber doch nicht alles in der Hand. Nicht, weil er nicht könnte, er ist der Schöpfer der Welt, er könnte alles in der Hand haben, aber er liebt uns Menschen und er hat uns unser eigenes Leben geschenkt, unseren eigenen Willen und wir dürfen entscheiden, wie wir damit umgehen. Und weil Gott uns liebt und uns auch nicht manipuliert, ist Gott aber natürlich auch enttäuscht, wenn wir nicht seinen Plan verfolgen werden. Und ich glaube und ich bin mir sicher, dass Gott traurig ist über jeden Einzelnen, der nicht seinen Weg gehen möchte. Über jeden einzelnen Menschen, der sich entscheidet, nicht mit ihm unterwegs zu sein. Wenn wir diese Verse jetzt lesen, könnten wir mit erhobenem Finger sagen, ja, ja, das Volk, die haben doch Gott gekannt, die haben Wunder erlebt, Gott hat das Meer geteilt, Gott hat sie übernatürlich versorgt und jetzt sind sie so undankbar und machen ihren eigenen Plan. Wir könnten sagen, ja, wenn wir so große Wunder erleben würden, ja, dann würden wir natürlich für immer Gott treu bleiben und würden alles tun für ihn. Aber mal ganz ehrlich, ich darf dir sagen, wir stehen ganz genauso in der gleichen Situation, dass wir Tag für Tag uns dafür entscheiden müssen, mit Gott zu gehen. Und vielleicht hast du noch nie so ein großes Wunder erlebt. Ich habe noch nicht erlebt, wie Gott das Meer geteilt hat. Ich habe noch keine übernatürlichen Riesenwunder erlebt. Aber ich darf dir sagen, wir haben einen Vorteil im Gegensatz zu dem Volk damals. Und zwar leben wir nicht in der Vor-Christus-Zeit, sondern in der Nach-Christus-Zeit. Hey, und was Jesus für uns tat, das ist das allergrößte Wunder. Viel größer als Mehrteilung oder sonst was, was uns hätte jemals passieren können. Dass Jesus starb und noch viel mehr, dass er auferstanden ist, das ist das Allerbeste, was wir niemals vergessen dürfen. Und ganz ehrlich, wir hätten nicht mit Jesus tauschen wollen. Ich habe medizinische Berichte gelesen, wie qualvoll und wie schmerzhaft der Tod Jesu war. Und keine Angst, ich würde es jetzt nicht mit euch teilen. Aber ich glaube, wir vergessen es viel zu oft, dass Jesus für uns, für dich und für mich diesen Weg ans Kreuz gegangen ist. Und ich glaube nicht, dass Gott für uns vorgesehen hat, dass wir jeden Morgen, wenn wir aufstehen, jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, uns vorstellen, wie unser Heiland blutverschmiert am Kreuz hängt. Keine Frage, aber ich glaube, er möchte, dass wir wirklich diese Ernsthaftigkeit verstehen. Und ich glaube, wir stehen in der Gefahr, Tag für Tag in unserem schnelllebigen Alltag unseren Glauben nicht ernsthaft genug zu leben. Ja, der Glaube soll unser Alltag sein, aber der Glaube soll nicht alltäglich sein. Was meine ich damit? Ja, Gott will der Gott unseres Alltags sein. Er will immer bei uns sein, bis ans Ende unserer Tage. Egal wie es uns geht, egal was wir durchmachen, er ist und bleibt unser Gott. Aber unser Glaube soll auf gar keinen Fall alltäglich werden. Denn wenn wir alltäglich googeln, dann lesen wir, dass es nichts anderes ist als gewöhnlich, üblich, nichts Besonderes, ohne außergewöhnliche Kennzeichen. Und dass das nicht auf unseren Glauben zutreffen sollte, ich hoffe, da stimmt ihr mir alle zu. Und ich möchte das mal so auf die Praxisebene herunterbrechen. Klar, man kann Gott in jeder Lebenslage ehren. Man kann beim Autofahren, beim Wäschewaschen, beim Bügeln, bei allem, was man tut, kann man bei Gott sein. Und Gott ist auch immer bei uns. Der sagt nicht, also wenn du jetzt bügelst, dann bin ich weg von dir. Oder wenn du Auto fährst, da ist kein Platz mehr für mich. Nee, er ist immer da. Und es bedeutet jetzt auch nicht, dass wir jetzt ständig bei allem, was wir tun, immer nur anbetend und Lobpreis machen müssen. Und trotzdem ist es so wichtig, dass wir uns aktiv Zeit für ihn nehmen. Und es gibt Aufgaben und Phasen im Leben des Menschen, wo wir uns nicht so aktiv Zeit nehmen können wie in anderen Phasen. Ich selbst habe das erlebt, seitdem ich Mama bin, sieht meine stille Zeit ganz anders aus als früher. Und ja, ich habe sogar Tage jetzt gerade. Die Woche war eine Woche, wo unser Sohn fast gar nicht geschlafen hat, wo wir nachts um 3 spazieren gehen. Da fällt es mir nicht so leicht, mir frühst eine Stunde Zeit zu nehmen und die Bibel aufzuschlagen und stille Zeit zu machen. Und wenn ich es doch mache, dann schlafe ich ein. Und ich habe mir so ein schlechtes Gewissen deswegen gemacht, weil ich mir dachte, als guter Christ, als angehende Pastorin muss ich doch jeden Tag die Bibel lesen, muss ich mir doch jeden Tag wirklich viel Zeit für Gebet nehmen. Und ich hatte eine Zeit, da habe ich so obligatorisch jeden Abend noch vorm Schlafengehen den Bibelvers des Tages gelesen, einfach nur, um sagen zu können, check, ich habe meine Bibellese für den Tag erledigt. Und zum Glück durfte ich lernen, dass Gott aber nicht so ist, dass er uns diesen Druck aufbauen möchte. Oder wenn wir am Ende sind und nicht mehr können und eigentlich nur noch schlafen wollen, dann ist Gott nicht der, der sagt, du musst jetzt aber noch im Alten Testament lesen, im Neuen Testament lesen, am besten noch ein paar Verse auswendig lernen. Nein, Gott ist ein gnädiger Gott, er liebt uns. Und wir können auch gerade in solchen Phasen, durch solche Phasen, Gott die Ehre geben. Und ich durfte lernen, dass ich durch mein Mama sein und dadurch, dass ich für mein Kind da bin, dass es genauso stille Zeit sein darf, wie die Bibel zu studieren. Gott ist der liebende Vater und er möchte keinen Druck aufbauen. Er möchte, dass wir nicht ausbrennen. Und trotzdem möchte ich uns heute ermutigen, dass wir das nicht als Ausrede nehmen. Dass wir nicht in unserem Alltag sagen, ja, Gott ist ja immer bei uns und wir können ja ihn immer dabei haben und deswegen brauchen wir uns gar nicht mehr viel mehr Zeit nehmen. Gott ist nämlich nicht nur der liebende Vater, der sich einfach nur freut, wenn wir zwischendrin, wenn mal etwas Zeit übrig ist, ihn anbeten, wenn Netflix mal wieder nicht lädt oder mal wieder auf die Bahn wartet, 1, 2, 3 Stunden, wie auch immer, und dann sagen, okay Gott, jetzt habe ich Zeit, jetzt möchte ich mich aktiv nach dir ausstrecken. Nein, Gott ist der Schöpfer der Welt. Und er erwartet von uns, dass wir ihn von ganzem Herzen und mit all unserer Kraft anbeten. Das ist eine Ernsthaftigkeit, die wir nicht vergessen dürfen. Und ich glaube, es geht dabei gar nicht um den Zeitfaktor. Er misst nicht, wie viel Zeit wir aktiv mit ihm verbringen, sondern es geht um die Leidenschaft, die wir aufbringen. Und mir ist es so wichtig geworden, auch in meiner letzten Predigt an euch, euch zu ermutigen, diese Ernsthaftigkeit des Glaubens wirklich wahrzunehmen und den Glauben nicht zu etwas Alltäglichem werden zu lassen. Und Jeremia ist voll von Aussagen über Gott, ganz viel darüber, dass Gott der treue Gott ist, der für sein Volk ist, der mit seinem Volk unterwegs ist. Und Gott ist aber trotzdem auch der richtende Gott. Und am Anfang fand ich das komisch, aber mir ist so bewusst geworden, dass Gerechtigkeit und Gericht einfach zusammengehören. Wenn es kein Gericht gibt, kann es auch keine Gerechtigkeit geben. Und wenn Gott Gericht androht, dann macht er das nicht, weil er seine Macht zeigen möchte, sondern Gott hat immer das Ziel, dass am Ende die Menschen zu ihm kommen. Und trotzdem möchte ich euch erstmal nochmal mit hineinnehmen, wie Gott auch wirklich seinen Zorn weitergeben möchte durch Jeremia. In Jeremia 10, Vers 10 lesen wir, aber der Herr ist der wahrhaftige Gott, der lebendige Gott, der ewige Gott. Vor seinem Zorn bebt die Erde, und die Völker können sein Drohen nicht ertragen. Jeremia 15, Vers 6. Ich bin des Erbarmens müde. Gott, unser liebender, gnädiger Gott, auch Gott kommt an die Grenzen, wo er sagt, ich bin des Erbarmens müde. Wir lesen in Jeremia 16, Vers 5. Denn ich habe meinen Frieden von diesem Volk genommen. Die Gnade und Barmherzigkeit, spricht der Herr. Oder auch in Jeremia 18, Vers 11. Siehe, ich bereite euch Unheil und habe gegen euch etwas im Sinn. So bekehrt doch euch ein jeder von seinem bösen Wege und bessert euren Wandel und euren Tun. Und wenn wir die Geschichte lesen, dann sehen wir auch, dass Gott es wirklich vorhat, dass Gott Babylon, den Feind, die Babylonier waren genauso wenig mit Gott unterwegs wie sein Volk, aber dass Gott die Babylonier wirklich nimmt, um Gericht zu sprechen. Und doch hat Jeremia eben noch die Aufgabe, dass er Hoffnung bringen darf, dass er zur Umkehr ermutigen darf. Denn es soll noch die Chance geben, und die wird es übrigens immer geben, es soll die Chance geben, dass jeder Einzelne sich doch noch bekehren kann und sein Leben Gott unterstellen darf. Und auch da möchte ich ein paar Verse vorlesen aus Jeremia 3, Vers 12. Denn ich bin gnädig, spricht der Herr, und will nicht ewiglich zürnen. Am Ende ist Gott wirklich immer für uns. Jeremia 7, Vers 23. Gehorcht meinem Wort, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Wandelt ganz auf dem Weg, den ich euch gebiete, auf dass es euch wohlgehe. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Oder auch Jeremia 11, Vers 4. Gehorcht meiner Stimme und tut, wie ich es euch geboten habe. So sollt ihr mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Jeremia 24, Vers 6. Ich will sie gnädig ansehen und sie wieder in dies Land bringen und will sie bauen und nicht verderben. Ich will sie pflanzen und nicht ausreißen. Und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Von ganzem Herzen werden sie sich zu mir bekehren. Diejenigen, die aufmerksam waren, haben vielleicht festgestellt, dass es ziemlich ähnlich ist wie die Worte, die Gott Jeremia aufs Herz gelegt hat, wo er gesagt hat, du sollst ausreißen und vernichten und aufbauen und anpflanzen. Und Gott sagt eben am Ende, er möchte das Gute, er hat Gutes im Sinn. Wir lesen in Jeremia 29, Vers 11, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wenn wir ihn suchen, dann werden wir ihn finden. Jeremia 31, Vers 3. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ich finde diesen Vers so stark und auch wenn ich weiß, dass man nicht alles aus dem Kontext reißen darf und auf sich selber projizieren darf, bin ich mir sicher, dass Gott diesen Vers jeden einzelnen von uns zusagen würde. Ich habe dich je und je geliebt. Und diese ganzen positiven Botschaften, die Jeremia weitergeben darf, gipfeln in Jeremia 31, Vers 33 folgende. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Niemand muss dann noch seinen Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von den Geringsten bis zu den Vornehmsten. Das sage ich, der Herr. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. Egal wie weit weg wir uns von Gott befinden oder jemals befunden haben, Gott will davon wegsehen und er will uns zu sich ziehen und wir dürfen sein Volk sein. Jeremia darf ein Bild der Zukunft malen, das total ermutigend ist. Er darf die Bundeserneuerung ankündigen, er darf über die Herzensveränderung sprechen, die wir schon erleben durften in der Nachchristuszeit. Und doch hat das Volk leider nicht gehört. Obwohl Gott so oft sagt, ich will treu zu euch stehen und ihr sollt mein Volk sein, hat sich das Volk gegen ihn entschieden und wollte diese Ernsthaftigkeit der Bundestreue einfach nicht wahrhaben. Und so kam es dazu, dass auch 586 vor Christus das Südreich gefallen ist, Jerusalem gefallen ist und das Volk kam ins Exil. Warum erzähle ich euch uns diese Geschichte? Mir geht es nicht darum, den Strafen den Gott hochzuhalten, aber ich möchte uns ermutigen, dass wir aus den Fehlern des Volkes lernen. Denn ich denke, auch wenn wir in der Nachchristuszeit leben und auch wenn Jesus den Preis bezahlt hat und wir Kinder Gottes sein dürfen, ist es dennoch unsere Aufgabe, dass wir dem Bund treu bleiben. Und als ich Jeremia so gelesen habe, habe ich mir gedacht, erstens, wie kann es sein, dass das Volk Gott so vergessen hat? Gott, der so große Wunder getan hat, der sich so präsent gezeigt hat, auch mit Naturphänomenen, wie kann es sein, dass das Volk Gott vergessen hat? Und mir kam auch die Frage, was kann ich dafür tun, dass mir das nicht passiert? Was kann ich dafür tun, dass ich in meinem Alltag und in meinem Leben Gott nicht immer mehr in Vergessenheit geraten lasse? Und mir ist zum einen klar geworden, dass wir Jeremia als Vorbild nehmen können. Jeremia hatte es echt nicht einfach, denn es gab noch viele andere Propheten, die viel bessere Botschaften verkündet haben, die gesagt haben, Gott ist für sein Volk und es wird alles gut werden. Und ihr dürft raten, wem das Volk lieber zugehört hat. Natürlich den anderen, nicht Jeremia, aber Jeremia ist treu geblieben. Und auch wenn er herausgefordert ist und auch wenn er enttäuscht ist und auch wenn er Gott sein Leid klagt, ist er gehorsam geblieben. Und in Jeremia 12, Vers 3 lesen wir Folgendes. Mich aber, Herr, kennst du und siehst mich und prüfst mein Herz. Und als ich diesen Vers gelesen habe, wurde ich erinnert an einen Psalm, den ich schon öfter in meinen Predigten oder Andachten erwähnt habe. In Psalm 139, Vers 23 steht, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigen Wege. Sowohl Jeremia als auch König David waren bereit, sich von Gott prüfen zu lassen. Die waren bereit, wirklich zu Gott zu sagen, hey, du darfst mich erkunden, du darfst mich erforschen, du darfst wirklich tiefgehend checken, ob ich alles richtig mache. Und klar, eigentlich braucht Gott unsere Erlaubnis gar nicht dafür. Gott kennt uns, er hat uns gemacht, er weiß viel besser, was wir gut machen und was wir schlecht machen, als wir es tun. Und doch ist es so gut zu sagen, Gott, ich möchte mich von dich prüfen lassen. Ich möchte mich aktiv deiner Prüfung unterziehen. Und vor allem noch viel mehr, mit dem, was rauskommt, möchte ich auch arbeiten. Wenn du zum Arzt gehst, um einen Gesundheitscheck machen zu lassen und der Arzt dir sagt, deine Blutwerte sind miserabel. Und wenn du dein Leben nicht veränderst, wenn du nicht mehr Sport treibst, weniger Cola trinkst, weniger Fastfood isst, dann wird es fatale Folgen für dich haben. Dann ist es deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Erstmal ist es überhaupt die Entscheidung, von dir zum Arzt zu gehen und dann auch die Entscheidung, ob du die Diagnose ernst nimmst. Und leider gibt es immer wieder Menschen, die das einfach nicht machen wollen, die es entweder wirklich verdrängen, weil sie es nicht wahrhaben wollen, oder sie es einfach nicht machen wollen, warum auch immer. Und umso länger man wartet und umso weniger man auf den Arzt hört, umso schlimmer wird es am Ende werden. Und ich denke, bei uns Christen ist es manchmal genauso, dass wir aktiv zu Gott gehen müssen und sagen müssen, Gott, prüfe mich und erkenne du, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Erkenne meine Gedanken und sag mir, ob meine Gedanken wirklich gut sind oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Und wenn Gott dann spricht, wenn er die Diagnose sagt, ganz egal, wie das aussieht, ob er durch andere Menschen spricht oder ob er wirklich zu dir spricht, vielleicht hast du das ja schon erlebt, dass Gottes Stimme ganz klar in dir zum Vorschein gekommen ist. Gott kann auch durch ganz kreative Dinge wirken, durch die Natur, durch Filme, durch was auch immer. Und wenn Gott zu dir spricht, möchte ich dich ermutigen, dass du diese Diagnose, dass du das Ergebnis der Prüfung ernst nimmst und bereit bist, das umzusetzen. Und Gott gibt uns das Versprechen, dass wenn wir ihn suchen und wenn wir bereit sind, uns zu ändern, dass er mit uns sein wird. Denn er möchte unser Gott sein und wir sollen sein Volk sein. Das ist sein Herzensanliegen, dass wir zu ihm kommen. Und übrigens auch, wenn du dir nicht sicher bist, manchmal weiß man ja ganz genau, was man falsch macht. Und manchmal hat man auch wirklich Fragen. Oder manchmal zweifelt man zu sehr an sich selbst. Wie ich vorhin erzählt habe, dass ich mir so ein schlechtes Gewissen gemacht habe, dass ich als Mama in meinem Alltag nicht immer so viel Zeit für Gott finde, wie ich es mir vorstelle, ist mir bewusst geworden, es ist der eigene Druck, den ich mir aufbaue. Denn Gott liebt mich, wie ich bin. Und es gibt Zeiten, da habe ich richtig viel Zeit für ihn. Und es gibt auch Tage, da läuft es nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber es soll ja nicht darum gehen, wie ich es mir wünsche, sondern wie Gott es sich wünscht. Und auch wenn du solche Fragen hast und Zweifel hast und dir einfach nicht sicher bist, ob dein Glaubensleben gerade so aussieht, wie es Gott entspricht, dann ist es so wertvoll, vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, prüfe du mich. Gott, ich möchte, dass du zu mir sprichst. Ich habe, wie gesagt, auch gefragt, wie es passieren kann, dass sie Gott so vergessen haben. Und mir ist so bewusst geworden, wir können nicht ewig an Erinnerungen zehren. Und nur weil wir einmal was erlebt haben mit Gott, wird es uns nicht ewig voranbringen. Ich hörte letztens den Satz, Christsein soll kein Sprint sein, sondern ein Marathon. Ein Marathon, der lebenslang andauern soll. Und wir brauchen immer wieder neue Begegnungen mit Gott und wir müssen auch immer wieder Kraft tanken können. Wir können nicht immer nur Vollgas geben und immer nur vorwärts rennen, sondern wir müssen uns auch Zeiten der Ruhe nehmen. Zeiten, wo wir sagen, Gott, ich lasse alles stehen und liegen und ich konzentriere mich nur auf dich. Ich würde behaupten, dass man sein Christsein auch relativ bequem leben kann. Gott hat nicht mega Hürden gesetzt, wie wir seine Kinder werden. Jesus hat den Preis bezahlt. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir werden es auch immer bleiben, wenn wir uns dazu entscheiden. Aber umso bequemer wir es uns machen, umso mehr stehen wir in der Gefahr, dass unser Glaube alltäglich wird. Und umso mehr verpassen wir die Chance, wirklich das zu erleben, was Gott für uns vorbereitet hat. Und auch wenn wir schon errettet sind und Jesus den Preis bezahlt hatte, bin ich überzeugt davon, dass Gott von uns erwartet, dass wir bereit sind, weiterzugehen, neue Schritte zu machen, dass unser Glaube tiefer wird und wir bereit sind für neue und auch wirklich große Schritte. Als ich Jeremia gelesen habe, war ich so dankbar, dass ich nicht Jeremia bin, dass Gott nicht zu mir gesprochen hat, dass ich hinausgehen soll und kritisieren soll. Ich bin auch dankbar in meinem Alltag, dass ich in Deutschland lebe, dass es mir gut geht. Ich bin so froh, dass ich gerade nicht in Afghanistan lebe. Ich bin so dankbar dafür, dass ich ein Leben habe, was mir insgesamt leicht fällt. Und gleichzeitig bin ich aber auch traurig darüber geworden, dass ich so zufrieden bin, dass es mir reicht, was ich gerade habe. Denn ich bin sicher, dass Gott so viel mehr für uns vorbereitet hat. Und als ich darüber nachgedacht habe, was ich euch als Gemeinde als letzten Wunsch mitgeben möchte, habe ich mir gedacht, ich wünsche euch Hunger. Hunger nach mehr. Denn Hunger ist ein heftiges, leidenschaftliches Verlangen, eine Begierde nach mehr. Und ich glaube, wir brauchen diesen Hunger, um Gott wirklich leidenschaftlich nachfolgen zu können. Ich hatte in den letzten Jahrzehnten immer wieder Schwierigkeiten mit einer Essstörung und in dieser Zeit habe ich die Erfahrung gemacht des Heißhungers. Und ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, aber wenn man Heißhunger hat, dann kann man innerhalb von wenigen Minuten hundert oder tausende Kalorien in sich reinessen. Oder wenn man Heißhunger auf eine bestimmte Sache hat, zum Beispiel Schokolade, und man hat keine Schokolade zu Hause, dann kann man auch Kakaopulver löffeln oder Backkuvertüre in der Mikrowelle schmelzen und löffeln. Und Gott hat in dieser Zeit zu mir gesprochen und hat gesagt, hey Miriam, wie kannst du so leidenschaftlich nach Essen suchen? Wie kann sich deine Gedanken so um Schokolade drehen? Warum suchst du nicht so leidenschaftlich nach mir? Und mir ist so bewusst geworden, dass wir so einen Hunger, dass wir so einen Heißhunger nach Gott brauchen, weil das ist, was uns antreibt. Das ist das, was unser Glaubensleben wirklich am Leben erhält, wie wir die Ernsthaftigkeit wirklich wahrnehmen können. Hey, wir dürfen sein Volk sein und er möchte unser Gott sein. Und es soll nicht nur eine Floskel sein, das soll wirklich unser Lebensmotto sein. In meiner allerersten Predigt hier in der Gemeinde war mein Kernvers Johannes 3, Vers 30. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Gottes Pläne für mein Leben sollen immer größer sein als die Pläne für mein Leben. Und mein Leben soll komplett danach ausgerichtet sein, das zu tun, was Gott für mich vorbereitet hat. Diesen Hunger zu haben, bereit zu sein, mit einer Freude im Herzen, alles, was Gott von mir verlangt, auch in die Tat umzusetzen. Und diesen Hunger können wir schüren durch Bibellese, durch Gebet, durch Zeugnisse anderer. Und vor allem entsteht dieser Hunger aus echter Gemeinschaft mit Gott. Jeder, der schon mal in der Gegenwart Gottes war und geschmeckt hat, wie herrlich es ist, in seiner Herrlichkeit stehen zu dürfen, der wird wissen, dass man automatisch Hunger nach mehr bekommt. Und doch wird auch das wieder weniger, umso mehr Zeit wir verstreichen lassen. Und ich möchte uns so einladen, dass wir bereit sind, auch heute wieder in die Gegenwart Gottes zu kommen und Gott zu bitten, dass er wirklich sich uns zeigt, dass er uns prüft. Denn wir brauchen immer, immer wieder diese Begegnungen mit ihm. Und zum Abschluss der Predigt möchte ich uns ermutigen, dass wir ein Lied hören. Daniel wird es gleich spielen, es heißt I Surrender. Und dieses Lied, der Titel bedeutet so viel wie sich kapitulieren, sich ausliefern, sich übergeben, sich herausgeben oder sich überlassen. Und es beginnt mit den Worten, hier bin ich, wieder auf meinen Knien, gebe alles auf, finde mich hierher, wenn du mich zu dir ziehst. Verzweifelt bin ich auf der Suche nach dir. Ich gebe mich hin. Und ich lade dich ein, wenn du bereit bist, dich von Gott prüfen zu lassen. Und wenn du auch sagst, ich will meinen Gott nicht vergessen, sondern ich will Gott die Ehre geben, die ihm gebührt, dann lade ich dich ein, wenn dir danach ist oder auch wenn dir nicht danach ist, aber du glaubst, Gott verlangt es von dir, dich gleich mit mir hinzuknien, dieses Lied auf dich wirken zu lassen, bereit zu sein, dich prüfen zu lassen, gegebenenfalls dich von Dingen abzukehren, die nicht mehr für dich gut sind und wirklich dich komplett hinzugeben in deine Gegenwart. Und ich bete noch. Vater, ich danke dir so sehr, dass du unser Gott sein möchtest. Herr, du kennst jeden Einzelnen von uns und du weißt, wer in der Gefahr steht, sich immer mehr zu vergessen. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du uns neu diesen Hunger schenkst, diesen Hunger nach mehr, dass wir uns sehnen nach der Gegenwart, auch wie Elsie vorhin vorgelesen hat, dass es unser größter Wunsch wird, dass wir im Hause des Herrn leben, alle Zeit. Herr, ich bete so sehr, dass wir das wirklich erleben dürfen, diese Sehnsucht in unserem Herzen. Herr, und wenn hier heute Menschen sind, die diese Sehnsucht gern hätten, aber nicht haben, dann möchte ich dich bitten, dass du die Herzen aufmachst und dass du deinen Geist da hineintust. Herr, und auch wenn Menschen hier sind, die das Bedürfnis haben, Buße zu tun, umzukehren von Dingen, die nicht gut sind, dann möchte ich dich bitten, dass du ihnen hilfst, dass sie diesen Schritt mutig gehen können, dass sie sich hinknien können und wirklich sich ganz neu vor dir hingeben dürfen. Herr, und so möchte ich dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst.